PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber in meinem Feed auf Instagram und auf TikTok war das Thema Blutzuckermessen zwischendurch gefühlt das neue Kalorientracken. Überall gab es dann so Tipps und Tricks zum Vermeiden sogenannter Blutzuckerspitzen. Und durch das Vermeiden dieser Blutzuckerspitzen hat man dann angeblich mehr Energie, weniger Heißhunger und es soll sogar das Altern verlangsamen. Aber was sind denn eigentlich diese Blutzuckerspitzen überhaupt? Und ist es für mich als gesunde Person wirklich notwendig, das alles zu tracken? Darum soll es heute in der Episode gehen. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS Podcasting My Sanity. Und wie immer an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, damit auch noch mehr Menschen diesen Podcast finden, würde es mir wahnsinnig helfen, wenn ihr mir kurz eine Bewertung dalasst. Für diese Folge habe ich mit einem echten Experten gesprochen. Sein Name ist Urs Schaden und er ist Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe und Ernährungsmediziner mit einer eigenen Praxis in Düsseldorf. Außerdem hat er als verantwortlicher Arzt bei der TV-Show Rosins Fettkampf mitgewirkt und als Diät-Doc auch ein Buch über verschiedene Abnehmstrategien geschrieben. Ich wollte von ihm wissen, ob Blutzuckerspitzen, und das liest man ja auch immer wieder in dieser Bubble, Haferflocken wirklich so gefährlich sind, wie wir unseren Blutzuckerspiegel beeinflussen können und ob es gesund ist, seine Ernährung komplett nach dem Blutzuckerspiegel auszurichten. Aber mehr will ich euch nicht vorwegnehmen, deswegen let's go! Schön, dass du da bist, Urs. So zum Einstieg einmal, kannst du für mich als Laien einmal kurz erklären, was der Blutzucker ist und warum er für unseren Körper so wichtig ist?
Ja, also Blutzuckerwerte beschreiben den Glukosegehalt im Blut. Mhm. Glukose, also Traubenzucker, ist ein sogenannter Einfachzucker und der Hauptenergielieferant für die Körperzellen. Glukose ist ein Baustein der Kohlenhydrate und wird mit der Nahrung aufgenommen. Mhm. Wenn man das grob unterscheiden möchte, kann man Einfachzucker, oder Glukose eben, ne? Mhm. Fructose, Galaktose nehmen. Zweifachzucker, das ist eine Kombination aus zwei Zuckern. Saccharose ist so das bekannteste, dann so der Haushaltszucker. Das ist dann, sind dann noch zwei Moleküle zusammen oder eben Mehrfachzucker. Da unterscheidet man Stärke, das ist der pflanzliche Speicherstoff, in Pflanzen vorkommt, und Glykogen. Das ist so der menschliche Speicherstoff. Wichtig zu wissen ist aber, dass nur Einfachzucker aus dem Darm ins Blut gelangen können. Mhm. Also muss der Körper, bevor was passiert, diese langen Ketten in Einzelteile, in diese Einfachzucker zu legen. Im Blut wird dann die Glukose mit Hilfe eines Hormons, mit Hilfe des Insulins, in die Zellen transportiert und da aufgenommen. Mhm. Das kann man sich so vorstellen wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Der Schlüssel, das Insulin, schließt die Türen auf. Der Energielieferant, die Glukose, kommt in die Zellen, wird hineingelassen und da dann verfeuert.
Mhm. Okay. Und wovon hängt denn der individuelle Blutzuckerspiegel ab? Also was ist genetisch vorbestimmt und was sind vielleicht auch so Lifestyle-Faktoren?
Genetisch vorbestimmt ist im Prinzip nichts. Es gibt natürlich eine genetische Determinante. Es ist klar, dass ganz viel Genetik eine Rolle spielt. Aber vorbestimmt, das klingt so abhängig und unumkehrbar, ist es aber nicht. Aber Genetik spielt schon eine Rolle bei der Ausrichtung der Glukose. Dazu kommen dann aber Einflüsse wie Bewegung, wie Stress, wie Schlaf, Schlafstörungen, wie das Alter an sich, wie der Ernährungslifestyle, viele Kohlenhydrate, wenig Kohlenhydrate in der Ernährung. Alkohol kann eine Rolle spielen, verschiedene Medikamente können eine Rolle spielen. Bei Frauen die Menstruation, auch da ist ein Einfluss deutlich zu sehen. Dann gibt es auch Hinweise, dass das Mikrobiom, also die Darmflora, erhebliche Einflüsse hat und auch, und das ist das, was so in der westlichen Welt auch eine Rolle spielt, das viszerale Fett, also das Bauchfett zwischen Organen, spielt eine Rolle.
Okay. Du hast es ja gerade eben angesprochen, also Hormonlevel hat einen Einfluss bei Frauen. Gibt es denn noch weitere Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was den Blutzuckerspiegel betrifft?
Ja, wenn man das Diabetesrisiko sich mal anschauen möchte, also wenn man guckt, wer ist betroffen, geschlechtsspezifisch, dann weiß man tatsächlich, dass eigentlich Männer eher und häufiger betroffen sind als Frauen. Wow. Aber Frauen werden statistisch später entdeckt. Wow. Das ist ein Problem. Ne? Das ist, bei Frauen guckt man irgendwie später hin. Das fällt dann ganz häufig im Rahmen der Schwangerschaft auf, bei Schwangerschaftsdiabetes zum Beispiel oder bei Erkrankungen wie einem PCO-Syndrom. Generell haben Männer mehr Bauch und mehr Leberfett und eine geringere Insulinempfindlichkeit, also eben dieses Hormon, das die Glucose in die Zellen hineinbringt. Dazu kommt dann so der Punkt, dass Frauen durch Östrogen, also durch eines der primär eher weiblichen Hormone, eher geschützt sind und dann mit dem Einsetzen der Wechseljahre ein deutlich höheres Risiko kriegen für einen Diabetes oder für eine Insulinresistenz.
Wow, super interessant. Thema Blutzucker und Ernährung vielleicht noch mal kurz. Du hast es eben schon angesprochen. Was passiert denn eigentlich im Körper, wenn wir essen? Also wie beeinflussen wir unseren Blutzuckerspiegel durch unsere Ernährung?
Ja, das wird jetzt richtig komplex. Also wenn wir das mal auf den Glukoseast beschränken, also auf die Kohlenhydrate beschränken, dann geht das los mit dem Essen einer Mahlzeit. Da sind dann Kohlenhydrate dabei und die werden, wie im Eingangs schon mal gesagt, zerlegt werden müssen aus Mehrfachzuckern eben in diese Einzelzucker. Das beginnt im Mund mit dem Speichel, geht im Dünndarm dann weiter und dann werden letzten Endes diese einzelnen Zucker, die Monosaccharide, die Einfachzucker, resorbiert. Wenn die resorbiert werden, lernen Glukosesensoren des Körpers, also nicht die Glukosesensoren, die man sich so an den Arm packt, sondern die Glukosesensoren im Körper, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Mhm. Und eine Folge ist dann eine Freisetzung des Hormons Insulin, also des Schlüssels, der die Türen aufschließen soll. Dieses Hormon wird in der Bauchspeicheldrüse produziert. Die Schlüssel schließen die Zellen auf. Die Glukose gelangt in die Zelle und wird da verwertet. Überschüssige Glukose wird umgebaut in Speicherfett und in Glykogen. Mhm. Das ist der Speicherzucker. Das findet in der Leber und in der Muskel dann seinen Platz.
Ich habe ja so ein bisschen auf Social Media jetzt gesehen, dass einige Influencerinnen, sage ich mal, da sehr tief in dem Thema drin sind. Und sie haben einem besonderen Lebensmittel, nämlich Haferflocken, so ein bisschen den Kampf angesagt. Ja? Weil Haferflocken eben den Blutzuckerspiegel so ansteigen lassen. Und erstmal die Frage, was ist deine Meinung dazu? Und was würdest du sagen, gibt es Lebensmittel, die eben besser sind für unseren Blutzuckerspiegel oder schlechter, beziehungsweise kann ich was essen, was den Blutzuckerspiegel vielleicht auch wieder senkt? Da gerne auch ein paar konkrete Beispiele.
Ja, also Haferflocken sind in der Diabetestherapie, also bei der Behandlung von Diabetikern, eigentlich gar nicht wegzudenken. Also Haferflocken haben eine enorme Power, dann tatsächlich über einen löslichen Ballaststoff, der heißt Beta-Glucan. Mhm. Da hat man ganz viele Studien mit Typ-2-Diabetikern gemacht und gelernt, auf Strecke senkt das den Blutzucker. Mhm. Was diese Influencer sehen, ist tatsächlich, dass eben Hafer auch ein Getreide ist. Und Getreide bedeutet auch schnell verfügbare Kohlenhydrate. Und dann können die Glukosewerte ansteigen, wenn man diese Messungen durchführt. Das ist aber nicht bei jedem gleich. Das muss man wissen. Da gibt es riesige interindividuelle Unterschiede. Und Studien dazu sind für Diabetiker gemacht worden. Da lernt man tatsächlich, dass es bei sehr, sehr vielen Menschen funktioniert. Aber eben lang nicht bei allen. Das ist also, es gibt eben nicht schwarz oder weiß.
Okay.
Ein Trick kann sein, das Ganze mit Eiweiß oder Fett zu kombinieren, also im Rahmen der Nahrung, weil Fett und Eiweiß tatsächlich die Magenentleerung verzögern und dadurch halt die Kohlenhydrate länger im Magen verweilen und die Aufnahme ein bisschen gebremst wird.
Also das Verpacken sozusagen.
Genau, das Verpacken der Nahrung. Das kann eine Möglichkeit sein, wenn man denn sieht, dass der Glukosespiegel ansteigt über den Hafer und wenn es denn auch Probleme macht. Das heißt, man muss ja gucken, wie hoch geht das Ganze denn und vor allen Dingen, was passiert mit dir subjektiv? Merkst du das? Hast du damit ein Problem oder geht es dir eigentlich gut? Dann kann man es verpacken.
Ja.
Generell ist die Frage, welche Nahrungsmittel senken den Blutzuckerspiegel? Die gibt's natürlich nicht. Es gibt halt Lebensmittel, die sind blutzuckerneutraler. Das sind dann eben die Fette und die Eiweiße. Das ist eine ballaststoffreiche Ernährung, also Gemüse, Vollkorn. Dazu gehören aber auch andere Strategien wie langsam essen, kauen, Achtsamkeit des Essens und eben nicht ein Essen innerhalb von 2 Minuten aus dem Mund in den Darm zu bringen und fertig ist.
Mhm. Es geht ja bei dem Thema Blutzucker ja auch darum, diese Blutzuckerspitzen zu vermeiden. Und da ist auch auf Social Media natürlich super viel zu sehen mit Hacks und Tricks und genau, verpacke deine Kohlenhydrate und so weiter. Was sind denn diese Blutzuckerspitzen und warum sind sie eigentlich so schlecht für uns?
Ja, da muss man erstmal damit anfangen zu definieren, was wäre denn jetzt so eine Spitze? Mhm. Und ist es die Spitze bei einem Gesunden oder ist es die Spitze bei einem Diabetiker und hat das wirklich Auswirkungen auf die Gesundheit? Und bei allen Menschen, die diese Sensoren tragen und diese Spitzen messen, wird man sehen, dass es bei bestimmten Lebensmitteln hochgeht und bei anderen Lebensmitteln eben nicht hochgeht. Man weiß, dass starke Schwankungen in der Glukose müde machen können. Das sind dann so subjektive Probleme, Zittern, Übellaunigkeit, manchmal Kopfschmerzen, Erschöpfung, Heißhunger. Das sind dann aber nicht die Spitzen, sondern das sind die Abfälle, die dann danach kommen, die das Problem mit verursachen. Starke Spitzen auf Dauer erhöhen den Insulinspiegel. Klar, das Insulin wird versuchen, diese Spitzen wieder zu beseitigen mit einem Umbau der überflüssigen Glukose. Und das führt dann auf Dauer zu einer Gewichtszunahme oder kann zu einer Gewichtszunahme führen und am Ende des Tages auch zu Diabetes.
Mhm. Also so ein bisschen dieses Phänomen, ich sag mal Foodkoma, ja. Wenn man dann nach einer reichhaltigen Mahlzeit sozusagen sich besonders träge fühlt, das ist das Ergebnis dieser Spitzen und dann diesem Abfalls.
Das kann sein. Ne? Also es kann auch einfach sein, dass es unglaublich viel zu essen war und das System, Körper, das System auf Verdauung umschaltet und Energie und Fokussierung umswitcht auf den Verdauungsprozess. Also es muss jetzt nicht zwingend der Kohlenhydratabfall sein, der das verursacht, kann aber sein.
Und ich habe gelesen, dass so lockere Bewegung nach dem Essen, also so gibt ja so eine Zahl, so 100 Schritte nach dem Essen, das soll dabei helfen, dieses Tief und auch diesen Blutzuckerabfall so abzuschwächen. Was sind so deine Hacks? Also was hältst du von solchen Empfehlungen?
Das kann eine gute Variante sein, keine Frage. Mhm. Und man muss sich aber überlegen, wie kriegt man das in den Alltag rein? Und das Coolste von allem wäre, und das ist eigentlich mein wichtigster Hack, ist gar nicht diese Spitzen zuzulassen. Mhm. Jedenfalls nicht regelmäßig zuzulassen. Dann musst du dir auch nicht überlegen, wie ich diese Spitze wieder runterbekomme. Mhm. Aber ansonsten geht natürlich körperliche Aktivierung, und das muss kein Sport sein. Das kann tatsächlich leichte Bewegung sein, um diese Spitzen mit abzudämpfen. Das geht schon ganz gut.
Mhm. Und wie geht das, diese Spitzen nicht zuzulassen, wenn man isst? Also hilft zum Beispiel Apfelessig, das ist ja auch überall, ist ja auch überall die Rede davon.
Ja, die Studienlage zu Apfelessig ist unglaublich dünn, leider. Mhm. Es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass es funktionieren könnte. Wissenschaftlich evaluiert ist es aber nicht, aber tatsächlich ist das gerade in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes, und es wird wahrscheinlich nichts schaden. Ob es denn so hilft, also Daten gibt es dazu nicht wirklich. Mhm. Ich kann aber auch nicht beweisen, dass es nicht wirkt, nur weil es halt individuell ist.
Für alle, die vielleicht nicht so den neuesten Trends folgen auf TikTok und Instagram, kannst du noch mal erklären, was Apfelessig denn theoretisch mit dem Körper macht und warum das vielleicht jetzt gerade so gehypt wird?
Ja, der Apfelessig soll tatsächlich eine Insulinresistenz reduzieren, also soll die Insulinempfindlichkeit verbessern und soll gleichzeitig das Milieu des Magens verändern. Und diese beiden Dinge sollen dann zusammen den Insulinspiegel möglichst gering halten und die Sättigung schneller einsetzen lassen.
Mhm. Muss auch schmecken.
Ja, es muss schmecken. Man muss aufpassen mit dem Zahnschmelz. Am Ende ist es ja dann schon auch ein Essig und gefährlich für den Zahnschmelz. Und da muss man schon so gewisse Rituale haben, wie man das Ganze dann benutzt. Und hinterher dann Zähne putzen ist echt schlecht für die Zähne in diesem Fall. Also man muss das sicherlich einordnen können. Und günstiger ist immer, diese Spitzen zu vermeiden. Da sind wir dann bei Vollkornessen, bei gemüselastigem Essen, bei hochwertigem Eiweiß, bei Verzicht auf Kohlenhydrate alleine, also Kohlenhydrate immer in Kombination mit Fett und mit Eiweiß. Man kann versuchen, das wäre dann so eine Strategie für Restaurants, mit einer Eiweiß- oder fetthaltigen oder ballaststoffreichen Vorspeise dem ganzen System einen Vorsprung zu geben, also einen Salat vorweg oder Gemüse vorweg, um dann halt die Hauptmahlzeit zu essen. Die Frage ist auch, wie esse ich, in welcher Geschwindigkeit esse ich. Es braucht so 20, 25 Minuten Sättigungsgefühl, also bis vom Magen ist gefüllt, bis ich bin satt, vergehen nochmal 20 Minuten. Und das muss man einfach wissen. Also langsam essen hilft, fühlen, ist man denn satt und dann eben aufhören.
Ich habe auch gelesen, dass wenn man diese sogenannten Spitzen eben und auch den Abfall vermeiden will, fühlt man sich energetischer und hat weniger Heißhunger und altert auch langsamer. Ist da was dran?
Zum Altern gibt's nur wenig Daten, wieder mal. Zum Heißhunger nach einer glukosehaltigen Mahlzeit gibt's ganz, ganz eindeutige Daten. Ja, das ist tatsächlich so, wenn die Insulinantwort dazu führt, dass der Zuckerspiegel sinkt, fühlt man sich nicht nur müde und abgeschlagen und zitterig, sondern im schlimmsten Fall auch wieder hungrig. Und da ist die Gefahr schon groß, dass es dann wieder in einer nächsten Mahlzeit oder einem Softgetränk oder irgendwas endet und dann geht der Spaß von vorne los. Das ist tatsächlich ein Treiber für schlechte Gesundheit, weil das, ja, sonst gibt dann nur die Raufs und Runters und die sind auf Strecke ein Diabetesrisiko.
Und einmal umgekehrt, was passiert, wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist? Also was hat das für Auswirkungen?
Zu niedrig schaffst du nicht, ohne dass du eine Erkrankung oder ein Medikament hast in der Regel. Es gibt dann sogenannte Pseudohypoglykämien. Das sind dann Menschen, die reagieren mit einer sehr schnellen und sehr überschießenden Insulinantwort. Die werden aber niemals umkippen, wie das jetzt bei einem Diabetiker wäre, der sich zum Beispiel Insulin spritzt in der Überdosierung und dann einfach besinnungslos wird. Man fühlt sich aber tatsächlich subjektiv wie unterzuckert.
Und gibt es einen Unterschied deiner Meinung nach zwischen gesunder und, ich sag mal, blutzuckerfreundlicher Ernährung? Also kann ich da irgendwie was falsch machen, wenn ich jetzt meine Ernährung komplett optimiere für meinen Blutzuckerspiegel? Also fehlen mir dann irgendwelche Nährstoffe oder so?
Ich sag das jetzt mal so ein bisschen provokativ vielleicht. Morgens, mittags, abends Schweinshaxe wäre blutzuckerfreundlich. Also da wirst du keinen großen Anstieg auf den Glukosesensoren sehen. Aber das hat ja dann mit gesund nicht viel zu tun. Wenn man jetzt aber von einer ausgewogenen Mahlzeit ausgeht, dann ist das schon so, dass ausgewogen, gemüselastig, volles Korn, hochwertiges Fleisch, hochwertiger Fisch, dann mit Qualität statt Quantität tatsächlich zum einen blutzuckerfreundlich ist und zum anderen auch gesund.
Thema Lifestyle-Faktoren. Du hattest es ja anfänglich angesprochen. Welchen Einfluss haben da Stress und Schlaf auf unseren Blutzucker?
Die haben einen extrem groß unterschätzten Einfluss. Stress und Schlaf sind für die Einhaltung der Glukosewerte und für die Verhinderung von zu starken Peaks extrem wichtig. Schlafstörungen haben extrem negativen Einfluss. Stress hat einen. Hormonelle Schwankungen haben eben diesen Effekt auch. Infekte sowieso. Dann kommen noch andere Erkrankungen dazu, die einen negativen Einfluss haben können. Also Schilddrüsenerkrankungen zum Beispiel, Schlafapnoe-Syndrom, eine Fettleber, ein PCO-Syndrom bei Frauen. Verschiedenste Medikamente machen einen Einfluss und letzten Endes das Alter auch.
Welchen Einfluss hat denn unsere Psyche und mentale Gesundheit auf unseren Blutzuckerspiegel?
Ja, da muss man zunächst mal nach der Henne und dem Ei fragen. Also ist das so, dass der Blutzuckerspiegel auf unsere physische und psychische Gesundheit wirkt? Oder ist das so, dass die physische und psychische Gesundheit oder Nichtgesundheit auf den Blutzuckerspiegel wirkt? Und beides ist richtig. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was macht denn aber eine physische und mentale Angeschlagenheit mit dem Blutzucker, dann weiß man, dass das den Blutzuckerspiegel tatsächlich nach oben treibt. Dass das eine Insulinresistenz befördert, dass das Müdigkeit und depressive Symptome befördern kann. Und da ist tatsächlich ein ganz guter Ansatz, diese Spitzen zu vermeiden und möglichst diese Glukosespitzen zu vermeiden und möglichst zu reduzieren.
Jetzt habe ich ja hier einen Experten vor mir sitzen. Und natürlich muss ich nach dem Thema Tracken fragen. Das sieht man ja jetzt auch überall. Mein Mann hat sich irgendwie Anfang des Jahres, wie alle im neuen Jahr, dann auch so ein Ding an den Arm gepackt. Er ist ganz gesund, er ist kein Diabetiker. Einfach nur des Tracken-Willens sozusagen. Was ist denn deine Meinung dazu? Also bringen diese Sensoren etwas und wie sinnvoll ist es, dass sich auch normale, gesunde Menschen wirklich mit diesem Glukose-Tracker am Arm optimieren?
Ja, und die Frage ist halt, welche Zielsetzung habe ich mit dem Ganzen? Mhm. Also wie lange will ich das tun? Was hilft es mir persönlich? Wer hilft mir bei der Interpretation dieser Daten? Also das Ganze ist hochkomplex, kann hochkomplex sein. Und die Frage ist, was fange ich damit an? Das kann im Bereich der personalisierten Ernährung extrem wertvoll sein, wenn ich mal einfach sehen möchte, was macht denn meine Ernährung mit meinem Glukosestoffwechsel, und es ist wirklich nur der Glukosestoffwechsel, das ist nicht die gesamte Gesundheit, das ist nur in Anführungszeichen der Glukosestoffwechsel, aber immerhin ist er das auch. Also es kann sehr wertvoll sein, wenn man dann in der Lage ist, die Kurven gescheit zu interpretieren und mit diesen Daten etwas anzufangen, dann kann das gut sein. Aus meiner Sicht dann aber eher intermittierend, also immer mal wieder und nicht 365 Tage im Jahr.
Und im Sinne von den Körper besser kennenzulernen oder vielleicht auch so Prädiabetes zu erkennen, also bringt das was?
Es kann was bringen, ja. Die Prädiabetes-Lage kann man damit sicherlich zumindest in erster Näherung eruieren. Diese Glukosesensoren werfen dir auch einen Blutzucker-Langzeitwert aus, der Hinweise geben kann. Das ist jetzt nicht beweisend für einen Prädiabetes oder Diabetes. Vor allen Dingen hilft es aber eben zu sehen, dass man eben diese Spitzen und diese Täler möglichst verhindert. Das ist dann eben der Weg, das Diabetesrisiko möglichst gering zu halten. Mhm. Aber das ist im Momentaufnahmen, das muss, also muss man das sehen. Und du kannst ja jetzt nicht 365 Tage im Jahr so ein Ding tragen. Im Preis hier alleine schon sehr sportlich und vom Nutzen her weiß ich nicht. Also intermittierend, klar, auf Dauer bin ich eher skeptisch. Für Nicht-Diabetiker.
Ja. Und vielleicht nochmal abschließend die Frage, wann sollte ich denn meinen Blutzuckerspiegel auf jeden Fall mal checken lassen? Also was sind vielleicht so Anzeichen, wo du auch sagst so, vielleicht mal zur Ärztin oder zum Arzt gehen? Und damit verbunden auch die Frage, welche Erkrankungen gibt es noch, also außer Diabetes, die damit verbunden sind? Und wie kann ich diese erkennen und auch vorbeugen?
Ja, also problematisch wird es immer, wenn man sich krank fühlt. Das ist ganz, ganz platt jetzt, ohne dass man da jetzt viel mit anfangen kann. Aber wenn man sich krank fühlt und das über eine mehr oder minder längere Zeit, dann geht man zu seinem Hausarzt. Das ist das Erste. Diabetes-Symptome sind beim Typ-2-Diabetes gar nicht so häufig. Das ist gar nicht so, dass die Patienten irgendwas merken. Und ganz häufig ist das so ein Zufallsbefund und man kommt gar nicht so drauf. Das ist beim Typ 1 Diabetes anders, aber auch eine völlig andere Erkrankung. Da ist es dann viel Durst, viel Wasserlassen, ein Gewichtsverlust. Das hast du beim Typ 2 alles eher nicht. Deswegen bin ich ein großer Fan der Vorsorgeuntersuchungen, der Check-up-Untersuchungen. Die gehen mit dem 35. Lebensjahr los und danach alle 3 Jahre. Und das ist dann tatsächlich, da ist dann auch der Glukosewert mit dabei. Und dann guckt man, wenn der verdächtig ist, dann guckt man als Hausarzt sofort weiter.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, Urs. Wahnsinnig interessantes Gespräch. Und ich könnte noch stundenlang mit dir weiter reden über das Thema. Du hast auch geballtes Fachwissen. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die Aufklärung und dass du heute im Podcast da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wirkstoffwunde. Heute ist die Rubrik eine Mischung aus Wunderwirkstoff und Community-Frage, passend zum Thema Heißhunger. Denn ihr habt mich auf dem HerOne Instagram-Kanal gefragt, was sich eigentlich hinter dem Stoff Glucomannan verbirgt, der in unserem Shapewell-Produkt enthalten ist. Glucomannan ist ein reiner Ballaststoff, der aus der Wurzel der sogenannten Cognac-Pflanze gewonnen wird. Und sie ist super bekannt und wächst in Asien. Die Cognac-Wurzel bindet Wasser und ist dadurch ein bewährter und vielseitiger Abnehmhelfer und sorgt auch für ein frühzeitiges Sättigungsgefühl. Und wie das Ganze funktioniert, das versuche ich euch mal kurz zu erklären. Wenn man Glucomannanpulver mit Wasser vermischt, steigt das Volumen und dadurch werden Signale an das Gehirn gesendet, nämlich, dass man gesättigt ist und damit sinkt auch das Bedürfnis nach mehr Essen. Laut einer Studie der Mahidol University in Bangkok soll sich Glucomannan sogar positiv auf Heißhungerattacken auswirken. Und der Grund dafür ist, dass Glucomannan die Konzentration von Ghrelin im Blut reduziert, also das, was der Urs eben auch im Interview angesprochen hat. Dieses Hormon ist nämlich zuständig für die Appetitsteuerung. Das heißt, in Hungerphasen steigt Ghrelin an und nach dem Essen sinkt es wieder. Und im Umkehrschluss bedeutet das, je weniger Ghrelin im Körper vorhanden ist, desto weniger Hunger haben wir auch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von PMS Podcasting My Sanity. Ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich, und falls ihr noch Fragen habt, dann schickt sie mir doch gerne wie immer an podcast@her.one. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr anderen Menschen von diesem Podcast erzählt und ihn auch abonniert. So, und damit erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.